SWR 2 aktuell.
Kühle Begegnung in Genf. Erstmals traf sich Joe Biden als US-Präsident mit dem russischen Machthaber Putin. Trotz Corona blickt Europas Jugend zuversichtlich in die Zukunft. Mit einem der Autoren der TUI-Studie Junges Europa spreche ich gleich. Und im SWR-Tagesgespräch kommt der baden-württembergische Innenminister Strobel zu Wort. Bei der Innenministerkonferenz, die heute in Rust begonnen hat, geht es um Extremismus in unserer Gesellschaft. Das sind einige der Themen bis 6:30 im Studio Gerhard Leitner. In erstaunlich hoher Schlagzahl traf der amerikanische Präsident Joe Biden in diesen Tagen wichtige Vertreter der westlichen Welt. Zuerst der G7-Gipfel, dann das Treffen mit NATO und EU. Diese Termine waren vor allem dazu da, die beschädigten transatlantischen Beziehungen wiederherzustellen, was in vielen Bereichen auch gelungen ist. So ist der Handelsstreit in der Flugzeugindustrie beigelegt. Heute hat die EU bekannt gegeben, dass sie die strengen Beschränkungen für Einreise aus den USA aufheben will. Es funkt also wieder zwischen Europa und Amerika. Richtig knistern, um im Bild zu bleiben, tut es zwischen den USA und Russland. Heute sind Joe Biden und Wladimir Putin in Genf zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen. Live in Genf ist Katrin Brandt für uns. Frau Brandt, zunächst mal ist Wladimir Putin vor die Presse getreten. Er spricht noch. Welche Bilanz hat er denn gezogen?
Ja, er lässt sich zu seiner Bilanz befragen von den Journalisten. Das läuft jetzt alles noch. Da sind viele Themen. Da geht es um Ukraine zum Beispiel. Da ist danach gefragt worden, wie es denn weitergehen soll bei dem Thema Abrüstungsverhandlungen. Es geht um Cybercrime und ähnliche Geschichten. Die erste konkrete Nachricht, die wir aus dieser Pressekonferenz bis jetzt aus der Laufenden entnehmen konnten, war, dass offensichtlich beide Seiten vereinbart haben, dass sie ihre Botschafter zurückholen. Die waren ja von Putin durchaus auch im Zorn abgezogen worden. Also dass jetzt auf der Arbeitsebene wieder miteinander gesprochen wird und wieder Kontakte geknüpft werden können, es wieder Ansprechpartner gibt, das ist schon ein sehr gutes Zeichen.
Haben Sie das Gefühl, Sie haben es eben schon angesprochen, ist das ein erstes Signal für eine Verbesserung der Beziehungen?
Ja, das auf jeden Fall. Also das heißt ja, dass man zumindest diesen Teil der Verstimmungen ausgeräumt hat. So, und Putin hat wohl in der Pressekonferenz auch gesagt, dass es zum Beispiel, als es um das Thema Cybercrime ging, es keine Feindseligkeit zwischen den beiden gegeben habe. Beide, also Putin sagt, man habe versucht, sich zu verstehen und Wege zur Annäherung zu suchen. Das Ganze sei sehr konstruktiv verlaufen. Und was das Thema Cybercrime angeht, wolle man jetzt anfangen mit Konsultationen. Also gut, dann kann man jetzt sagen, wir haben eine Arbeitsgruppe geschaffen, wie auch immer, aber das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass sich dabei was bewegt.
Im Moment spricht immer noch Wladimir Putin, wir können also Joe Bidens Sicht noch nicht besprechen, aber was waren denn die Hauptstreitpunkte, über die heute gesprochen wurde in diesen 3 Stunden 21 Minuten, glaube ich, waren es?
Wir wissen ja noch nicht, worüber gesprochen worden ist. Also wir haben jetzt einen ersten Eindruck bekommen von Wladimir Putin. Wir wissen, dass dieses Thema Cybercrime bei Joe Biden ganz hoch auf der Agenda stand. Ne? Also die Einmischung in die Wahlen 2016 beispielsweise, von der die Sicherheitsbehörden der USA sagen, dass da russische Hacker dahinter gestanden haben. Und Putin selber hat ja gesagt, er wollte, dass Donald Trump Präsident wird und ähnliche Geschichten. Also das war für ihn ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Gemeinsamkeiten rauszufinden beim Thema Iran-Abkommen. Abrüstung ist etwas, das offensichtlich beide Präsidenten bewegt. Aber zum Beispiel die Frage, was ist besprochen worden zum Thema Menschenrechte, zum Thema Systemkritiker, Regimekritiker Nawalny, der im Straflager sitzt. Was ist da gesagt worden? Gibt es da irgendwelche Zusagen, was auch immer? Das wird natürlich sehr interessant werden, jetzt die amerikanische Seite zu hören.
Genau. Putin und Biden werden nicht als Freunde auseinandergehen. Was glauben Sie, was können solche Gespräche wie heute überhaupt maximal erreichen?
Also wenn tatsächlich auf der Arbeitsebene wieder was vorangeht und man sich wieder trifft und auf dieser Arbeitsebene das Signal ankommt, grünes Licht, um jetzt wieder wirklich die Alltagsarbeit zu machen zwischen diesen beiden Ländern. Das wäre ja schon sehr, sehr wichtig für die Menschen auch, um die es da am Ende geht. Und für uns Europäer ist das natürlich auch wichtig, dass die beiden Atommächte miteinander sprechen und sich nicht irgendwie fernmündlich beschimpfen. Das hilft ja auch immer, wenn man so ein bisschen dazwischen sitzen.
Genau. Da werden wir auch gleich drauf eingehen, auf dieses Thema. Live aus Genf war das Katrin Brandt zum Treffen zwischen US-Präsident Biden und Russlands Präsident Putin. Ja, das Verhältnis Russland-USA wird auch nach dem Treffen zwischen Putin und Joe Biden sicher kein harmonisches werden. Das hat aber auch kein Beobachter wirklich erwartet. Spannender für uns ist sicher, wie sich der dritte wichtige Player in dieser Beziehung positioniert. Denn auch für Brüssel ist die künftige Ausrichtung im Verhältnis zu Russland von entscheidender Bedeutung. Vor allem jetzt mit den USA unter neuer Führung im Rücken. Stefan Überbach in Brüssel zu Europas neuer Russlandstrategie.
Natürlich ist das Timing kein Zufall. Schließlich steht die Russlandpolitik heute ganz besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Während in Genf US-Präsident Joe Biden und der russische Staatschef Wladimir Putin zusammensitzen und darüber sprechen, ob und wie die zerrütteten Beziehungen zwischen den beiden Atommächten gekittet werden können, präsentiert der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in Brüssel seine Ideen für eine neue europäische Russland-Strategie, so wie es der EU-Gipfel Ende Mai beschlossen hatte. Sowohl die USA als auch die Europäische Union sehen das Verhältnis zum großen Nachbarn im Osten auf einem Tiefpunkt und machen dafür das zunehmend aggressive Auftreten Moskaus verantwortlich. Das war schon bei den Treffen der G7 und der NATO sowie beim EU-US-Gipfel deutlich geworden. Der europäische Chefdiplomat Josep Borrell.
Under the present circumstances.
Angesichts der gegenwärtigen Umstände sind wir davon überzeugt, dass eine erneuerte Partnerschaft, die es uns erlauben würde, das volle Potenzial einer engen Beziehung zu Russland auszuschöpfen, in sehr weiter Ferne liegt. Um die aktuelle Abwärtsspirale zu durchbrechen, setzt der europäische Außenbeauftragte auf eine Dreifachstrategie. Erstens, die EU sollte den Druck auf Moskau erhöhen und bedrängte Länder wie etwa die Ukraine oder Georgien unterstützen. Neue Sanktionen schließt Borrell dabei nicht aus. Wir müssen uns klar gegen russische Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen internationales Recht in EU-Ländern und in unserer Nachbarschaft positionieren. Und wir müssen uns weiterhin für demokratische Werte einsetzen. Zweitens ruft Borrell die Europäische Union dazu auf, sich besser gegen Destabilisierungsversuche aus Moskau zu wappnen. Ein möglicher Hebel könnte dabei der klimafreundliche Umbau der Wirtschaft sein, um die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu verringern. Wir müssen die Cyberabwehr ausbauen, genauso wie unsere strategischen Kommunikationsfähigkeiten, um uns gegen Manipulation und Desinformation zu schützen. Bei allen Differenzen sieht der EU-Chefdiplomat aber auch Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit Russland, beim Klimaschutz etwa, in der Corona-Pandemie oder bei internationalen Konflikten. Davon gibt es eine ganze Reihe. Der Nahe Osten zum Beispiel, Afghanistan, das Atomabkommen mit dem Iran, Libyen oder der Kampf gegen den Terror und die Weitergabe von Atomwaffen. Wichtig ist Josep Borrell die Reihenfolge. Erst der politische Druck, dann die Eindämmung russischer Aktivitäten. Dialog und mögliche Zusammenarbeit kommen erst zum Schluss. In den 27 europäischen Hauptstädten dürfte das auf ein geteiltes Echo stoßen. Beim nächsten EU-Gipfel am kommenden Donnerstag und Freitag werden die Staats- und Regierungschefs über die Vorschläge beraten.
Europas neue Russland-Strategie, ein Bericht von Brüssel-Korrespondent Stefan Überbach war das. Zwei Drittel der jungen Menschen in Europa blicken trotz der Corona-Pandemie optimistisch in die Zukunft. Das zeigt die TUI-Jugendstudie Junges Europa. Dafür wurden mehr als 6.000 Menschen zwischen 16 und 26 befragt. Und zwar in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und Polen. Die Studie sagt aber auch, dass in der Studie sagen aber auch die Hälfte der Befragten, dass sich ihre Lebenssituation verschlechtert habe. Wir wollen uns die Daten genauer ansehen, zusammen mit Markus Spittler vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Er ist einer der Mitautoren der Studie. Herr Spittler, zunächst mal, woher nehmen die Jugendlichen mitten in der Corona-Pandemie ihre Zuversicht?
Wir haben im April gefragt und wir waren an einem Zeitpunkt angelangt, als junge Erwachsene so ein bisschen auch das Ende oder das Abflachen der Pandemie gesehen haben. Die gesehen haben, die Maßnahmen wirken, an denen sie sich auch sehr stark beteiligt haben. Und junge Erwachsene sind generell sehr positiv, sehr optimistisch.
Der Blick in die Zukunft ist also größtenteils optimistisch. Die Studie sagt aber auch, fast 4 von 10 jungen Menschen verloren in den vergangenen Monaten den Job oder verdienten weniger. In Deutschland waren es 29%, in Griechenland sogar 58%. Das sind dramatische Zahlen.
Zahlen. Das heißt, die aktuelle Lebenssituation scheint bei vielen ja nicht zufriedenstellend zu sein. Was haben Sie denn da herausgefunden?
Man muss sagen, dass es wirklich einen Unterschied gibt bei den jungen Erwachsenen zwischen denen, die sehr gut durch die Pandemie durchgekommen sind, die sich auch schnell an die neue Normalität anpassen konnten, und denen, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben. Und hier sieht man einfach, die werden schneller pandemiemüde, die können sich nicht mehr so gut an die Maßnahmen halten. Gerade Griechenland ist das ein großes Problem. Und das sollte uns auch besorgen. Gerade die jungen Erwachsenen zu verlieren, die vielleicht gar nicht so aus einem guten Elternhaus kommen, das wird die Ansprache an die verlieren.
Gibt es denn da eine regelrechte Schere, ein Nord-Süd-Gefälle?
Es gibt ein gewisses Nord-Süd-Gefälle. Es ist so, dass Italien gar nicht so schlecht durch die Pandemie gekommen ist, wie man das vielleicht jetzt erstmal erwarten würde vom Stereotyp, aber das gibt es in jedem Fall. Es gibt es aber auch in Deutschland. Also wir sehen auch ganz klar in Deutschland, dass junge Erwachsene, die nicht so einen hohen Bildungsstand haben, dass die schlechter durch die Pandemie gekommen sind. Wenn man selbst Kontakt hatte mit dem Virus oder jemand aus dem Familienkreis, dann hat man einfach höhere Belastungen.
Ganz offensichtlich ist Corona das beherrschende Thema, was die Gefühlslage bei den Jugendlichen angeht. Zu Beginn der Pandemie wurden sie als verantwortungslos beschimpft, weil viele junge Menschen weiter gefeiert haben. Jetzt sind sie diejenigen, die die Hauptverantwortung tragen, weil die ältere Bevölkerung bereits geimpft ist. Was macht das denn mit den jungen Menschen in Europa? Was sagt die Studie dazu?
Ja, das große Problem ist, und das eint die jungen Erwachsenen in Europa, ist, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Anstrengungen in der Corona-Pandemie, dass die nicht gehört werden. Also, dass die Erwachsenen auch gar nicht sehen, wie viel sie eigentlich dafür geleistet haben, obwohl ihr eigenes Lebensrisiko ja doch sehr gering ist innerhalb der Corona-Situation. Und besonders prägnant finde ich, dass an einer Zahl zum Beispiel sagen 40% der jungen Erwachsenen, dass sie gegen den Widerstand ihrer Eltern und Großeltern auf die Einhaltung von Hygienemaßnahmen dringen haben müssen in ihrem eigenen Elternhaus. Das verdeutlicht doch sehr stark, wie vernünftig und wie pragmatisch junge Erwachsene mit der Corona-Situation umgegangen sind.
Was fordern Sie denn nach all den Erkenntnissen, die Sie jetzt gewonnen haben? Wie sollte denn die Politik darauf reagieren?
Ich denke, für die Politik ist relevant, differenziert hinzugucken. Es hilft, glaube ich, nichts, Jugendlichen jetzt mit der Gießkanne versuchen zu helfen, sondern man muss wirklich genau schauen, wo sind diejenigen, die besonders gelitten haben. Sind es die, die zum Beispiel keine Breitbandversorgung haben? Jeder Dritte sagt in der Studie, dass Digitalisierung ein großes Problem ist in Deutschland. Oder sind es junge Erwachsene, die vielleicht zu dritt, zu viert mit jemandem anderes zusammenwohnen, also die einfach in schlechten Lebenssituationen leben. Diese jungen Erwachsenen, wie man die gezielt fördern kann. Und man muss vielleicht nicht so ganz breit gucken.
Aber das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
Ich denke, die Studie gibt eben erste Hinweise, wo man da gucken kann. Ich glaube, wenn jemand seine Gemeinden, seine Kommunen, seine Städte gut kennt, dann weiß er auch, wo die Schulen sind, wo man diese Jugendlichen finden muss, die man jetzt gezielt ansprechen muss.
Zwei Drittel der jungen Menschen in Europa blicken trotz der Corona-Pandemie optimistisch in die Zukunft. Zur TUI-Jugendstudie Junges Europa war das Markus Spittler vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Er ist einer der Mitautorinnen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Die Corona-Zahlen gehen weiter runter. Das ist super erfreulich und geht hoffentlich auch so weiter. Trotzdem stellt sich die Frage, wie gehen wir weiter vor? Muss die gesamte Test- und Impfinfrastruktur aufrechterhalten bleiben? Die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Ländern haben heute über die Zukunft der regionalen Impfzentren und die Corona-Folgen bei Kindern und Jugendlichen gesprochen. Mehr von Eva Eichmann.
2 Wochen lang, dann soll feststehen, wie es mit den Impfzentren in ganz Deutschland weitergeht. So haben es die Gesundheitsminister der Länder heute beschlossen. Denn einige von ihnen, darunter Bayern, wollen nicht komplett auf die Infrastruktur und das Know-how verzichten, sagte der Vorsitzende und bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek. Aufgaben gäbe es noch genug, nicht zuletzt die Auffrischungsimpfungen.
Weil ich glaube, dass es schon wichtig ist, und das lehrt uns ja auch die Pandemie ein Stück weit, dass wir jetzt nicht Strukturen sofort einstampfen, die wir möglicherweise wieder brauchen, dass wir flexibel bleiben, lieber diese Dinge vorhalten und dann sofort impfen zu können, als nur ein paar Tage Impfstoff zu haben und keine Struktur.
Bislang ist vereinbart, dass sich der Bund bis 30.09. an der Finanzierung beteiligt. Nun kann sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der zu Gast in München war, mehr vorstellen.
Ich denke, es ist klug, dass wir vereinbart haben, dass jetzt Bund und Länder, aber vor allem auch die Länder miteinander schauen, wie man so ein Konzept, ein Bereitschaftskonzept schaffen kann für die Impfzentren, dass man einen Mindestbetrieb hat und gleichzeitig bei Bedarf auch schnell wieder hochfahren kann. Wir als Bund sind dann bereit, natürlich auch mit in die Finanzierung wie bisher hineinzugehen.
Mit Blick auf den Sommer und die damit verbundene Ferien- und Reisezeit vereinbarten die Gesundheitsminister, an den Maßnahmen festzuhalten. Soll heißen, wer aus dem Ausland nach Deutschland mit dem Flugzeug kommt, muss noch vor dem Start einen Test vorlegen. Auch die Quarantäneregeln für Risiko-, Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete bleiben bestehen. Zweites großes Thema der heutigen Konferenz, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, diese Altersgruppe habe besonders viel durchgemacht in der Pandemie, auf Freunde, Freizeitmöglichkeiten und viele Freiheiten verzichtet. Deshalb wollen die Länder den Bund bitten, eine Enquete-Kommission einzurichten, die sich mit den Folgeschäden für Kinder und Jugendliche befasst. Denn, so Spahn, ein heute 6 Jahre altes Kind habe 1/6 seines Lebens in der Pandemie verbracht.
Erinnern Sie sich noch, als am Beginn der Corona-Pandemie Krankenschwestern und Pfleger für ihren übermenschlichen Einsatz in den völlig überfüllten Krankenhäusern, wie sie beklatscht wurden von Balkonen herab? Das hat wohl hauptsächlich den Klakören geholfen. Die Schwestern, Pflegerinnen, die waren in dieser Phase, sagen wir mal, anderweitig beschäftigt, in schwierigen Arbeitsbedingungen bei schlechter Bezahlung. Daran hat sich zwar geringfügig etwas geändert, zum Beispiel durch eine einmalige Sonderzahlung der Regierung. Aber die Probleme sind damit natürlich nicht behoben. Deswegen sind heute in mehreren Städten Gesundheitsbeschäftigte auf die Straßen gegangen, um für bessere Bedingungen zu kämpfen. So wie in Stuttgart, von dort berichtet SWR-Reporter Knut Bauer.
Seit 6 Jahren arbeitet Nevin Kirstein als Krankenpflegerin am Klinikum Stuttgart. Und fast jeden Tag stößt sie bei ihrer Arbeit an Grenzen.
Das fängt schon bei der schieren Patientenzahl an. Also wenn ich zum Beispiel im Tagdienst auf Station komme, auf Normalstation und da 12 Patienten betreuen muss oder im Nachtdienst 24 Patientinnen alleine.
Kaum eine Schicht, in der sie zum Durchatmen kommt, sagt die Krankenschwester. Zeit für die Patienten neben der medizinischen und pflegerischen Grundversorgung bleibt praktisch nie.
Was oft in den Hintergrund rückt, ist Gespräche, die ganz wichtig sind für Patienten und Patientinnen. Jetzt auch gerade mit der Pandemie, wo keine Besucher zugelassen waren, leiden die darunter, dass sie niemanden zum Sprechen haben. Und wenn wir dann noch sagen, ja, es tut mir leid, ich kann jetzt gerade nicht, das tut dem Genesungsprozess auch nicht gut.
Die junge Frau hat sich heute mit gut 50 weiteren Pflegekräften vor dem Landesgesundheitsministerium in Stuttgart versammelt, um für mehr Personal in den Kliniken zu demonstrieren. Verdi-Landeschef Martin Groß verweist bei der Kundgebung auf eine Umfrage der Gewerkschaft, wonach sich 77% der Pflegebeschäftigten wegen der hohen Arbeitsbelastung nicht vorstellen können, bis zur Rente durchzuhalten.
Wir brauchen genügend Personal, damit das Personal gesund bleibt und die Menschen gesund gepflegt werden können. Überall in der Industrie wird bemessen, wie viele Menschen ich brauche. Nur in der Pflege meint man, Personal abbauen zu können nach wie vor. Und immer weniger Menschen sind da, um zu pflegen. Deswegen wollen wir eine Mindestbesetzung. Wir wollen eine Personalbemessung, damit die Pflege eine Zukunft hat.
Landesgesundheitsminister Manfred Lucha weist allerdings Vorwürfe zurück, dass während der Corona-Pandemie zu wenig für Krankenhäuser und Pflegebeschäftigte getan worden sei.
Der Bund hat im letzten Jahr fast 1 Milliarde Euro nur in den baden-württembergischen Kliniken zur Verfügung gestellt, um die Belastungen der Pandemie ausgleichen zu können. In diesem Jahr 460, das Land selbst hat nochmal 210 in die Hand genommen.
Der Grünen-Minister räumt allerdings auch ein, dass es in den Krankenhäusern erhebliche Probleme bei der Personalausstattung gibt. Ganz einfach deshalb, weil insgesamt zu wenig Pflegekräfte da sind.
Wir schließen heute hochleistungsfähige Stationen in Zentralkliniken, weil uns das Personal fehlt. Und da ist unser Ansatz, wir müssen generell dafür werben, dass mehr Menschen in der Pflege, in den medizinischen und Gesundheitsberufen tätig werden.
Die Stuttgarter Krankenschwester Nevin Kirstein kann der Gesundheitsminister nicht überzeugen. Sie will Taten sehen und denkt dabei auch an das Klatschen, mit dem die Pflegekräfte zu Beginn der Corona-Pandemie vor einem Jahr bejubelt worden sind.
Dass jetzt eben auf dieses Geklatsche keine Tat folgt, ist ein absoluter Schlag ins Gesicht jeder Pflegekraft. Viele haben keine Hoffnung, dass sich, obwohl das System jetzt gerade so stark belastet ist, auch nur irgendwas ändert. Und ich glaube, dass einfach das dazu führt, dass viele einfach hinschmeißen werden.
Beschäftigte im Gesundheitswesen sind heute in mehreren Städten im gesamten Sendegebiet auf die Straße gegangen. Aus Stuttgart war das SWR-Reporter Knut Bauer. Wir haben gestern ausführlich den Verfassungsschutzbericht thematisiert, der ganz klar zeigt, der Extremismus nimmt zu, und zwar von rechts und links. Diese Entwicklung ist auch Thema der Innenministerkonferenz, die heute im badischen Rust begonnen hat. Darüber spreche ich im SWR-Tagesgespräch mit dem Vorsitzenden der IMK, der Innenministerkonferenz, dem baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, Herr Strobel, der Kampf gegen Antisemitismus kam erst durch den Synagogenanschlag in Ulm und damit recht kurzfristig auf die Konferenzagenda. Wie sehr wurde diese Gefahr unterschätzt?
Das Thema beschäftigt uns durchaus schon seit Längerem, weil wir bedauerlicherweise seit einigen Jahren ein Ansteigen bei den antisemitischen Straftaten haben. Das hat sich, so ist unser Eindruck, durch die Pandemie, durch Corona noch einmal verstärkt. Offensichtlich vergiftet das Virus nicht nur Lungen, sondern auch zusätzlich weitere Hirne. Und wir wollen natürlich alles dafür tun, dass Menschen jüdischen Glaubens in unserem Land sicher leben und vor allem, dass sie sich hier auch sicher fühlen. Und deswegen ist das Thema jetzt noch einmal ganz prominent auf die Tagesordnung gerückt.
Sie wollen ja auf der Konferenz heute gemeinsam mit NRW den Vorstoß machen, die Kriminalstatistik diesbezüglich zu präzisieren, um antisemitische Straftaten als solche erkennbar zu machen und nicht wie bisher mit rechtsmotivierten Taten in einen Topf zu werfen. Warum passiert das erst jetzt?
Nun, die antisemitischen Straftaten geschehen aus sehr unterschiedlichen Motivationen heraus. Da gibt es natürlich den klassischen rechtsextremistischen Antisemitismus, der auch nach wie vor den größten Teil der Straftaten ausmacht. Aber es gibt auch Antisemitismus aus der linksextremistischen, aus der ausländerextremistischen und vor allem natürlich auch aus der islamistischen Ecke. Und das müssen wir, so ist jedenfalls meine Auffassung, in der polizeilichen Kriminalstatistik schon präzise ausweisen. Das geschieht meines Erachtens nicht, weil man Straftaten, von denen man die Motivation nicht kennt, weil sie beispielsweise noch nicht ermittelt werden konnte, dem Rechtsextremismus zuschlägt. Diese Statistik ist deswegen nicht hinreichend präzise und deswegen plädiere ich dafür, dass wir eine klare und wahre Statistik machen, wie wir das im Übrigen in Baden-Württemberg bereits seit einigen Jahren auch praktizieren. In Baden-Württemberg haben wir das bereits umgesetzt.
Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat gestern hier im SWR2-Tagesgespräch betont, wie stark sich extremistische Aktivitäten und damit auch die Arbeit der Verfassungsschützer ins Netz verlagert haben. Wie reagiert denn die Innenministerkonferenz auf diese nicht neue, aber weiter zunehmende Entwicklung?
Zunächst einmal ist das, was Sie beschrieben haben, absolut wahr. Nehmen Sie etwa mal den Rechtsextremismus. Sie können heute ein Rechtsextremist sein, ohne dass Sie sich tatsächlich jemals mit einem Rechtsextremisten getroffen haben. Ja, so das klassische Treffen der Rechtsextremisten in der Gaststätte im Hinterzimmer, das gibt es vielleicht vereinzelt heute noch, aber das ist nicht mehr unser ganz großes Problem. Daran kann man erkennen, wie sich auch im Extremismusbereich die Dinge wandeln. Der Rechtsextremismus findet heute vor allem im Netz statt. Bis dahin, dass sich einzelne Personen selbst radikalisieren, indem sie gleichsam wie in einer Echokammer immer wieder die rechtsextremistischen Parolen aus dem Netz inhalieren, bis zu dem Punkt, wo sie möglicherweise sich selbst so radikalisiert haben, dass sie bereit sind, Gewalt auszuüben, ein Attentat auszuüben oder dergleichen mehr. Deswegen müssen wir das Netz scharf in den Blick nehmen und unsere Sicherheitsbehörden müssen mitbekommen, was dort geschieht. Und wir müssen dann auch entsprechend intervenieren bzw. die Täter ermitteln und dann auch entsprechend bestrafen.
Apropos Sicherheitsbehörden, rechtsextreme Chatgruppen innerhalb der Polizei waren gestern Thema im hessischen Innenausschuss. Die IMK würde es sich aber sicher zu leicht machen, das als rein hessisches Problem abzutun. Wo sehen Sie denn noch weiteren Handlungsbedarf?
Das ist ganz sicher nicht nur ein Thema für Hessen, sondern das beschäftigt uns natürlich bundesweit. Die Bekämpfung des Extremismus ist ein Megathema auf dieser Innenministerkonferenz und zwar in alle Richtungen. Wir haben das Thema Rechtsextremismus, das die größte Gefahr bildet. Aber selbstverständlich haben wir auch einen zunehmenden gewalttätigen Linksextremismus, der uns beschäftigen muss, und der Islamismus bis hin zu Terroranschlägen, die islamistisch motiviert sind. Diese Gefahr ist nach wie vor latent und deswegen stehen all diese Bedrohungslagen bei der Innenministerkonferenz auf der Tagesordnung.